Herzlich willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld, du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse.
Moin und Shalom zur 50. Folge von O du heiliges Geld. Ja, eine Jubiläumsfolge und gerade passend zu dieser Folge haben wir uns für heute ein ganz besonderes Thema vorgenommen, aber dazu später mehr. Ich bin Alex Matijewitsch und ich freue mich sehr, auch heute wieder gemeinsam mit dir, Basti, über Finanzthemen aus biblischer Sicht sprechen zu dürfen. Und in unserer letzten Folge, da sind wir auf das Thema Finanzen in Beziehung und in der Ehe eingegangen. An dieser Stelle auch wieder vielen lieben Dank für alle eure Feedbacks, eure Kommentare, eure Rückmeldungen. Wir feiern das total, mit euch da einfach im Kontakt sein zu dürfen. Und von daher, feuerfrei, schreibt uns gerne zum Beispiel bei Instagram über die Kommentarfunktion, was ihr denkt, was euch bewegt, was euch vielleicht auch stört an unseren Folgen. Aber Basti, ich habe dir noch gar nicht Hallo gesagt. Ich rede hier über dich. Basti, schön, dass du da bist.
Ist alles okay. Ich lausche dir aufmerksam. Ihr freut mich. Ja, danke. Ich freue mich auch sehr.
Wunderbar. Basti, auf eine Rückmeldung, die wir bekommen haben von den vielen zum Thema Finanzen in der Ehe, möchtest du noch einmal kurz eingehen?
Ja, genau. Also auch nochmal meinerseits ein großes Danke dafür. Stefan hatte uns noch über die Kommentarfunktion bei YouTube direkt geschrieben. Und uns darauf hingewiesen, dass es ja auch ein Drei-Konten-Modell gibt, das auch oft von Steuerberatern letztlich empfohlen wird. Und in diesem Kontomodell geht es letztlich grundlegend darum, dass wir Schenkungssteuer vermeiden wollen, weil wir unserem Ehepartner, und das ist gar nicht so unwichtig, das zu wissen, einfach in 10 Jahreszeiträumen maximal 500.000 Euro steuerfrei übertragen können. Sonst lösen wir eine Schenkung aus. Und aus diesem Grund hat man sich dann so ein Drei-Konten-Modell ausgelegt. Im Grunde ist es wirklich so, wenn euch das intensiver beschäftigt oder ihr mehr dazu wissen wollt, auf jeden Fall die große Empfehlung unsererseits, sucht euch einen Steuerberater, mit dem ihr das durchgehen könnt oder Steuerberaterin. Aber auch hier, wenn mich nicht alles täuscht, ist es üblich, dass es ein Haushalts-, ein Gemeinschaftskonto gibt, in dem man die allgemeinen Ausgaben gemeinsam führt. Somit, glaube ich, ist es gar kein gegensätzliches Modell zu dem, was wir erzählt haben, sondern eher ein ergänzendes, wenn es um diesen Schenkungsprozess geht. Aber es kann eben aus diesem Gesichtspunkt durchaus sinnvoll sein, auch getrennte Konten zu haben. Aber dazu einfach alles Weitere bei eurem Steuerberater.
Ja, Basti, super. Danke für die Ergänzung. Und ich lehne mich jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich persönlich denke, manchmal ist es auch einfach vielleicht besser, Steuern zu zahlen und zahlen zu dürfen und dafür konsequent biblisch zu handeln, als ja vielleicht menschlich, logisch, rational richtig zu entscheiden. Aber das muss jeder für sich selbst letztendlich entscheiden. Wie gesagt, im Zweifel besprecht es am besten mit eurem Steuerberater genau. Im Idealfall natürlich auch einem Steuerberater, mit dem ihr vielleicht offen über diese biblische Perspektive auch sprechen könnt. Aber jetzt zu unserem neuen Thema von heute. Wir haben ja schon viel über Konten gesprochen in den letzten Folgen. Ja, gerade eben, was du gesagt hast, ein Kontenmodell, drei Kontenmodelle, Budgets, Gemeinschaftskonten, wie gehe ich mit unregelmäßigen Zahlungen um in meinen Budgets, Wunschlisten. Heute wollen wir noch mal einen Schritt weitergehen und nicht über Konten sprechen, sondern über Währungen.
Mhm. Alex, das klingt ja jetzt erstmal schon mal spannend. Was meinst du mit Währungen denn konkret?
Ja, also in den letzten Wochen habe ich öfter darüber nachgedacht, auch weil uns unheimlich viele Fragen zu diesem Thema erreichen, gerade was Kryptowährungen angeht. Darf ich da als Christ investieren? Macht das Sinn, in Kryptowährungen zu investieren? Und da stellt sich mir überhaupt erstmal die Grundsatzfrage, was sind Währungen und warum investieren wir überhaupt in Währungen wie Euro und nicht zum Beispiel in US-Dollar oder japanischen Yen, Schweizer Franken, keine Ahnung, was für vielleicht sonst noch für Währungen gibt auf der Welt. Gold. Basti, von daher vielleicht erstmal, was ist überhaupt eine Währung?
Also super spannendes Themenfeld und spannende Frage. Also ich glaube, dass bevor man sich quasi über die Frage nach der richtigen Währung umguckt, sollte man eigentlich erstmal verstehen, was ist eigentlich die Funktion von Geld an sich. Ja, und Geld hat eigentlich drei wesentliche Kernaufgaben. Nämlich Geld soll als Tausch- und Zahlungsmittel fungieren. Es soll die Funktion als Wertspeicher, also als Wertaufbewahrungsfunktion fungieren. Und eine Funktion als Recheneinheit darstellen.
Basti, das klingt jetzt noch recht theoretisch. Nimm uns doch einfach mal mit rein in dieses Thema. Was hat es mit diesen drei Funktionen auf sich?
Also voll. Also Grundgedanke ist erstmal folgender. Also wenn du dir zum Beispiel mal eine Währung anschaust, ist völlig egal, US-Dollar, japanische Yen, Schweizer Franken, ja. Als Recheneinheit funktionieren die natürlich. Logisch, ne? Ein US-Dollar plus ein US-Dollar gleich zwei US-Dollar. Also somit mathematisch jetzt keine völlige Glanzleistung, aber funktioniert als Recheneinheit. So, als Wertaufbewahrungsfunktion funktioniert eine Währung ebenso gut. Also wenn du heute 50.000 Euro auf deinem Konto hast, kannst du morgen darüber verfügen und sie zum Beispiel in einen Sachwert, dein Auto, dein Haus oder wo auch immer hin letztlich tauschen. Ja? Und damit ist auch die Funktion als Tausch- und Zahlungsmittel erfüllt. Ja? Mhm. Jetzt ist es aber so, dass wir hier ja lokal in Deutschland leben, also du und ich. Und das heißt, mit japanischen Yen, Schweizer Franken, US-Dollar relativ wenig anfangen können. Ja, also ich glaube, einzig bei Burger King kann man irgendwie mit US-Dollar bezahlen. Zumindest gab es mal eine Zeit lang, wo man den Umrechnungskurs immer gesehen hat.
Stimmt,
genau. Ob das heute noch so ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber wenn du jetzt morgen zum Bäcker gehst einfach und mit US-Dollar bezahlen willst, ich verspreche dir hiermit unverständliche Blicke deines Bäckers und die Ansage, was will ich damit, ja? Und Gleiches gilt ja aus meiner Sicht auch für Edelmetalle, egal ob Gold, Silber, Platin, Palladium oder was auch immer du dir da einfallen lässt. Als Funktion der Recheneinheit funktioniert's, ja. Als Tausch- und Zahlungsmittel schon wieder nicht, ja. Als Wertaufbewahrungsfunktion schon wieder eher. Zumindest solange wir alle daran glauben, dass Gold irgendeinen Wert hat, obwohl es eigentlich nichts kann.
Okay, Basti, verstanden. Jetzt sagst du, Gold kann nichts, aber ein Euro und ein US-Dollar an sich, so ein Schein oder eine Münze, die können ja auch nichts, oder?
Das stimmt, absolut. Darum investierst du ja aber auch nicht irgendwie 50.000 Euro in Bargeld und sperrst sie in deinem Schließfach ein. Ja, das kannst du zwar machen, wird aber einfach inflationsbedingt alleine natürlich weniger wert werden.
Basti, jetzt haben wir nicht alles nur Zuhörer, die BWL, VWL studiert haben. Magst du das nochmal kurz erklären, warum das Geld im Schließfach weniger wert wird? Weil auf meinem 100-Euro-Schein, den ich ins Schließfach packe und nach 2 Jahren wieder raushole, steht hier immer noch 100 Euro drauf, oder nicht?
Total. Also ne, das ist dieser Nominalwert dieses 100-Euro-Scheins. Also heute 100 Euro, morgen 100 Euro. Ja? Jetzt ist es aber so, dass die Geldmenge, also die Frage nach wie viel Euros haben wir denn insgesamt, genauso wie die Geschwindigkeit, also die Umlaufgeschwindigkeit von Geld letztlich Auswirkungen hat auf die Kaufkraft eines Euros. Ja, so, das führt dazu letztlich, dass zwar immer noch 100 Euro draufsteht, aber du mit diesen 100 Euro in einigen Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit, vorausgesetzt wir haben Inflation, weniger Waren kaufen kannst als heute. Also zum Beispiel, keine Ahnung, das Fahrrad, das heute 1.000 Euro kostet, kostet dann halt 800 Euro. Das ist natürlich ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil wir dieses Fahrrad, das es heute gibt, in 8 Jahren so nicht mehr geben wird. Aber im Grunde entspricht das trotzdem dem Grundtatbestand quasi von Inflation.
Würde es aber dann nicht in wenigen Jahren nicht 1.200 Euro kosten statt 800?
Ja, natürlich. Also Logo, ne? Meine ich doch. Also, was habe ich gesagt? Ja,
weil du gerade sagtest, es kostet dann nur noch 800 Euro.
Sorry, das nein, also ich meine andersrum. Also die, ja, okay. Siehst du, schon haben wir uns verzwirbelt hier. Also ja, natürlich, ja. Also es kostet dann 1.200 Euro. Genau, weil die, ja, voll, Punkt. Amen dazu, Punkt. Ja.
Okay, also man könnte sagen, es ist letztendlich auch wieder, also klar, die Umlaufgeschwindigkeit spielt auch eine Rolle, aber letztendlich auch wieder Angebot und Nachfrage, wenn ich ein deutlich höheres Angebot habe bei gleicher Nachfrage, sinken die Preise und genauso kann man sich's ja auch vorstellen, wenn einfach mehr Geld auf den Markt geschmissen wird, sinkt der Wert des Geldes.
Kann man in vereinfachter Form so einfach darstellen.
Ja. Okay, dann lassen wir dieses Thema jetzt mal hinter uns. Basti, du hattest eben noch mal Thema Gold ins Spiel gebracht.
Ja.
Mach da doch noch mal weiter.
Also Gold und Edelmetalle, ja, die faszinieren unglaublich, nützen relativ selten aber. Ne? Wenn ich jetzt mir Gold zum Beispiel anschaue, da ist es einfach so, das hat so einen gewissen Faszinationswert, ja, und dieser Glaube an diesen Wert, dieses gelb glänzenden Stück etwas quasi, dieses Edelmetall hat einfach einen bestimmten Umrechnungskurs, ja. Und erfahrungsgemäß steigt der Preis eines Edelmetalls in Krisenzeiten oder in unsicheren Zeiten. Das erlebt man ja aktuell auch einfach ganz deutlich. Und man kann vereinfacht sogar sagen, je größer die Sorge um die Werthaltigkeit einer Währung ist, desto größer der Goldkurs. Also zum Beispiel, wenn du jetzt dir aktuell den Goldkurs anguckst, ich glaube, wir stehen aktuell wieder bei knapp 2.000 US-Dollar pro Feinunze, dann merkt man einfach, okay, es wird teurer, obwohl das ein Gold quasi immer noch, also das Gewicht einer Feinunze immer noch das gleiche ist, ja. Und fasziniert einfach vor allem in Krisenzeiten, wenn einfach, ich sag mal, eine Unsicherheit darüber herrscht, ob ich jetzt meinen Euro noch halten sollte oder ob er noch was wert ist oder auch nicht. Mhm. Aber Alex, um es jetzt mal nicht komplizierter zu machen, was das Thema Edelmetalle angeht, haben wir beide ja schon mal einen unglaublich schönen Pro- und Contra-Blog-Eintrag auf unserer Seite formuliert. der vielleicht zu diesem Thema nochmal besser weiterhilft und alle Vor- und Nachteile aus unserer Sicht irgendwie gegenüberstellt, vor allem auch aus biblischer Sicht. Somit guckt euch das gerne einfach auf unserer Seite an. Ja, schafft euch darüber einfach ein eigenes Bild.
Genau, wir sind jetzt ja auch ein bisschen inhaltlich abgedriftet. Wir wollten gar nicht über Gold sprechen, sondern über Kryptowährung. Denn wie gesagt, dazu erreichen uns unheimlich viele Anfragen zu diesem Thema. Von daher, Basti, vielleicht auch hier nochmal vorweg, nachdem wir jetzt drüber gesprochen haben, was ist Geld, was ist eine Währung, was hat die für Funktion, was ist jetzt eine Kryptowährung? Und ich bin echt froh, dass wir hier einen Podcast und keinen Blog schreiben, dass ich dieses Wort nicht schreiben muss. Kryptowährung, Basti, was ist das?
Also, ich versuche es so einfach wie möglich zu erklären. Also der Grundgedanke eigentlich der Kryptowährung entstand in einer Studie, die im Jahr 2008 so. Und eigentlich aus einem ganz anderen Themenkomplex heraus, nämlich der Grundgedanke war, dass man eine Transaktion von zwei nicht vertrauensbehafteten Einheiten, also jetzt wird es schon kompliziert, aber zum Beispiel ohne, dass es einen Notar, einen Anwalt oder eine Bank als Mittelsmann dazwischen braucht, eine Transaktion durchführen kann. Und dieses Vertrauensverhältnis wird letztlich durch ein dezentrales Blockchain-Konzept, also ein Rechennetzwerk quasi sichergestellt. Und dieses Netzwerk, musst du dir vorstellen, das löst einfach dieses Vertrauensverhältnis oder bestätigt es besser gesagt. Mhm. Dadurch, dass dieses Netzwerk einfach kryptografische Probleme beziehungsweise Rechnungen lösen soll. Ja, und daraus kommt eigentlich auch dieses kryptografische Problem quasi, das da gelöst wird von so einem Rechenzentrum zum Beispiel oder diesem dezentralen Rechenkonzept. Daraus stammt eigentlich auch dieses Wort Kryptowährung. Und jetzt ist es so, dass dieses System einfach eine große Fälschungssicherheit einfach bietet, wenn nicht sogar eine absolute sogar. Das ist eine Lösung, die wir bisher noch nie hatten. Also man konnte immer Währungen fälschen, man konnte viele Dinge irgendwie damit anstellen, aber dieses System ist eigentlich nicht fälschbar. Bringt allerdings auf der anderen Seite wieder ein paar andere Probleme mit sich, Speicherkapazitäten, Stromverbrauch und so weiter und so fort. Aber damit löst es mal ein Problem, das man mit Währungen per se einfach hat. So, jetzt ist es aber so, dass man diese Rechenleistung, die man da erbringt, die musste irgendwie entlohnt werden. Und letztlich beispielsweise mit einem Bitcoin. Das heißt, wenn du so einen Rechner hast, der Bitcoin-Rechenleistung herstellt, quasi um diese Blockchain-Leistung zu produzieren, dann wirst du damit bezahlt. Somit ist ein Bitcoin eigentlich ein Abfallprodukt einer Rechenleistung, die du zur Verfügung stellst. So. Und diese Blockchain-Technologie letztlich, die ist eigentlich das Faszinierende hinter diesem Kryptowährungskonstrukt. Wenn man jetzt sich denkt, hey cool, ich will jetzt auch irgendwie Bitcoins schürfen, da gibt es ganz, ganz viele tolle Techie-Internetseiten wie chip.de und Co., die einem ganz eindeutig erklären, wie man jetzt auch Bitcoin-Mining-Zentren aufmachen kann und so weiter und so fort. Da wollen wir heute nicht drauf eingehen. Per se muss man aber einfach wissen, dass zum Beispiel die Anzahl von Bitcoins begrenzt ist. Also es gibt aktuell nur 21 Millionen Bitcoins verfügbar, also perspektivisch mal, und davon sind aktuell 18,9 Millionen knapp geschürft worden, also das heißt wirklich reell im Umlauf. Letztlich geht man aktuell davon aus, dass diese Grenze, diese 21 Millionen Bitcoins irgendwann 2140 irgendwie erreicht wird. Also ist jetzt alles ziemlich wow quasi, wenn man mir jetzt zuhört, denkt man sich, ich verstehe nur Bahnhof, ich habe volles Verständnis dafür, es ist auch super kompliziert. Aber letztlich schafft man damit einfach so ein, ich sag mal, ein Währungssystem, das noch nie da gewesen ist.
Weil es einfach fälschungssicher ist für Transaktionen.
So auf den Punkt gemacht.
Okay. Ich fand das spannend, wo du eben sagtest, Problem Stromverbrauch. Ich habe mal nebenbei gegoogelt. Dieses Bitcoin-System, ja, verbraucht tatsächlich pro Jahr 67 Terawattstunden. Das ist mehr Strom, als die gesamte Schweizer Volkswirtschaft pro Jahr benötigt. Also das vielleicht einfach nur mal zu dem Strombedarf des Bitcoin-Systems. Aber jetzt nochmal zurück zu dieser Grenze, was du gesagt hast, dass es nicht mehr als 21 Millionen Bitcoins geben wird. Das ist ja dann eigentlich auch so ein bisschen wie mit Edelmetallen und Gold, oder? Weil Gold ist ja auch eine endliche begrenzte Ressource. Also wir können Gold nicht irgendwie künstlich herstellen, sondern es gibt einfach eine begrenzte Menge Gold, die verfügbar ist auf unserem
Planeten. Voll, das ist auch eins der spannenden Faktoren einfach. Während Euros quasi immer weiter wachsen können oder die Menge an Geld wachsen kann, ist es bei Bitcoins eben so, dass es begrenzt ist. So, genauso wie Gold. Der wesentliche Unterschied zwischen Bitcoins und Gold ist allerdings, dass du aus Gold wenigstens Schmuck produzieren kannst, während du Bitcoins einfach eine letztlich auch wieder Euroschein selbst, also das Papier, auf dem 100 Euro draufsteht, an sich wertlos ist.
Mir kommt gerade der Gedanke, wenn es mal den Fall gäbe, ja, dass wir keinen Strom hätten, dann wäre unser Bitcoin auch noch, also dann würde es erst deutlich, dass er wirklich wertlos letztendlich ist, ne? Denn dann helfen mir diese ganzen Bits aus Einsen und Nullen meiner Bitcoins herzlich wenig. Den Euroschein könnte ich vielleicht wenigstens noch anzünden und mich ein bisschen dran wärmen, wenn es keinen Strom gibt. Aber okay, ja, was fasziniert Investoren jetzt trotzdem so sehr an diesem Bitcoin, ja? Ist es einfach dieses, wow, das ist verschlüsselt, das ist fälschungssicher? Ist es die Rechenpower, die dahinter steckt, oder einfach, weil es modern ist? Warum finden so viele Investoren und auch gerade Privatpersonen diesen Gedanken des Bitcoins so sexy und so schick?
Das ist eine super spannende Frage. Also ehrlich gesagt sind das aus meiner Sicht eine Mischung aus ganz, ganz vielen Gründen. Ne? Per se, glaube ich, ist es unglaublich spannend, irgendwie eine Lösung zu haben, die irgendwie frei von externen Einflüssen ist. Also eine Währung zu haben, die frei von dem Wirken der Notenbanken zum Beispiel ist. Ja, und das fasziniert unglaublich stark und löst auch ganz, ganz viele weitere Fragen auf, hat aber an sich auch unglaublich viel Sprengkraft, ja, weil dieses ganze System letztlich ein völlig anderes Verständnis von unserem, ich sag mal, von unserer Volkswirtschaft letztlich produzieren könnte und nahezu schon ein völlig anderes Gesellschaftsmodell darstellen könnte, würde man dies quasi als die Weltwährung zum Beispiel etablieren. Ja? Ich will da jetzt nicht langweilen, aber das ist super, super spannend, sich damit mal ein bisschen genauer selber zu beschäftigen. Und da lässt sich unglaublich viel Spannung und Neues letztlich irgendwie erzeugen, was, glaube ich, auch unglaublich faszinierend ist.
Magst du das vielleicht noch mal kurz ein Beispiel dazu sagen, was du meinst mit so einem anderen Gesellschaftsmodell, was dahinter stecken würde, wenn Bitcoin jetzt tatsächlich die weltweite Standardwährung würde?
Also es ist zum Beispiel so, dass wir, also Bitcoin ist nicht einfach nur eine Währung, sondern durch dieses begrenzte und auch durch dieses kryptografische Lösungskonstrukt quasi lösen wir, also haben wir einfach einen ganz anderen Umstand. Also machen wir es mal konkret, zum Beispiel, dass der große Vorteil, der darin gesehen wird, ist quasi, dass Notenbanken und Regierungen nicht darauf einwirken können. So, das ist jetzt allerdings gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie zum Beispiel eins der unglaublichen, so könnte man zumindest meinen und ich bin davon auch überzeugt, unglaublichen Vorteile, dass Notenbanken und Regierungen genau jetzt agieren dürfen, indem sie einfach Geld neu schaffen, um die Situation zu beruhigen, um Stabilität zu schaffen, was natürlich perspektivisch zur Inflation führt. Aber dies wäre meines Wissens nach über beispielsweise das System Bitcoin zum Beispiel regierungsseitig gar nicht möglich gewesen. Somit hätte man quasi eine Beruhigung dieser Corona-Phase gar nicht über Bitcoins irgendwie steuern können, sondern man hätte es seinem Lauf lassen können. So kann man machen. Ist aber, glaube ich, und so erlebe ich das zumindest jetzt gerade auch in unserer Zeit, eigentlich unglaublich stark, dass wir noch ein notenbankgesteuertes und regierungsgesteuertes Finanzsystem haben.
Dann nochmal zurück zu dieser Faszination für Bitcoins. Was löst denn auch gerade bei Privatpersonen diesen Reiz aus? Ja, dass wenn manche Menschen über Bitcoins sprechen, die Augen richtig leuchten, ja, und da, na, ich will nicht sagen Gier, aber schon eine riesige Begeisterung mitschwingt, wenn die über Bitcoins und Kryptowährung sprechen. Was ist da der Hintergrund aus deiner Sicht?
Naja, also ich glaube, dass natürlich da ganz viel Hoffnung einfach drin liegt, den richtigen Coup gelandet zu haben. Ja, also und da schwirren gleich Storys irgendwie durch den Kopf, wo irgendwelche Leute mit Bitcoins früher eine Pizza bestellt haben. Ja, und da leuchten natürlich die Augen, wenn man sich den aktuellen Umrechnungskurs von 11.000 Euro anguckt. Da ist man schon eigentlich gefühlt super schlau und super reich quasi vor seinen Freunden und der Familie, weil man einer der wenigen Menschen war, der in diesem Investment zu Hause war und über Nacht zum Millionär wurde. Ich glaube da, genau, allerdings zum Euro-Millionär, aber das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Aber man merkt einfach, da steckt schon unglaublich viel Lust auf, ich bin jetzt gleich richtig reich drin, ne? So. Und wenn sich das durchsetzt, ja, dann wird die Nachfrage noch mehr steigen und so weiter und so fort. Also da ist natürlich ganz, ganz viel, ja, unterm Strich auf den Punkt gebracht, unglaublich viel Gier einfach enthalten.
Ja. Ne? So. Okay. Jetzt ist Bitcoin ja wahrscheinlich die bekannteste Kryptowährung oder auch die bekannteste Währungsinnovation. Ich denke jetzt zum Beispiel auch noch an andere wie Libra. Mhm. Ja, das ist eine Währung, die Facebook sich ausgedacht hat, die weniger schwankungsanfällig sein soll als klassische Währungen wie Dollar, Euro, japanischer Yen oder sonst was. Wäre das aus deiner Sicht eine sinnvollere Alternative als Bitcoins?
Genau, also das Spannende an Libra ist letztlich, dass es keine klassische Kryptowährung, sondern die steht sogar in Abhängigkeit zu anderen Währungseinheiten und soll einfach die Geschwindigkeit und die Transaktionsfähigkeit international, vor allem auch in den Schwellenländern, erleichtern. So, das ist, also dahinter steckt auch unglaublich viel spannendes Themenpotenzial, ja, auch viel spannende Innovationen. Es ist allerdings einfach so, dass das ist super, super komplex einfach. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die Mitbegründungsunternehmen anschaut, wie PayPal, Visa, Mastercard, Spotify, Uber und Co., sind die jetzt mittlerweile alle letztes Jahr aus dem Aufsichtsratsgremium von Libra ausgeschieden. Aber um das mal, ich sag mal, anders auszudrücken, ich glaube, dass es braucht einfach unglaublich viel Zeit, noch unglaublich viel Hirnschmalz und unglaublich viel, wir müssen das erst nochmal so ein bisschen erforschen, dieses Potenzial einer Kryptowährung quasi, bis wir wirklich mal eine wirklich umfassende Lösung quasi länder- und regierungsübergreifend, aber auch in den Herzen und in uns Köpfen quasi als Konsumenten, Unternehmen dazu bewirken quasi, dass das wirklich eine Alternative zu unserem bisherigen System darstellt. So. Und man merkt einfach schon, wenn man so anfängt, sich mit diesem Themenkomplex zu beschäftigen, dass es so unglaublich vielschichtig und komplex ist. Somit ist meine persönliche Überzeugung, dass wir jetzt in den nächsten Jahren keine wirklich eine etablierte Kryptowährung haben werden. Es wird so ein paar Versuchsballons überall irgendwie so ein bisschen geben, aber so richtig salonfähig wird es aus meiner Sicht noch ein paar Jahre dauern und wir müssen noch ein paar grundlegende Fragen dazu geklärt haben, bis wir da wirklich zu einer Lösung kommen. Und aus meiner Sicht ist es somit einfach so, dass Libra, Kryptowährung und was auch immer alles da jetzt irgendwie zusammenhängt, also Bitcoins und Co., das ist für mich immer noch einfach reine Spekulation auf eine andere Welt so ein bisschen, auf ein anderes Währungssystem. Da kann ich investieren, aber am Ende bin ich unglaublich spekulativ einfach unterwegs.
Basti, das ist super spannend, dieser ganze Themenkomplex. Ich habe heute auch viel gelernt von dir, da schon mal vielen Dank dazu. Aber wir nennen uns ja Bibelfinanz. Also von da ist jetzt für mich die spannende Frage, nachdem wir jetzt erstmal so ein bisschen über Finanz gesprochen haben, die biblische Perspektive nochmal mit reinzubringen. Was sagt die Bibel über Kryptowährung? Das ist jetzt mal spannend. Da bin ich neugierig, was du uns dazu mitgebracht
hast. Also Alex, erstmal vielen Dank. Das ist mit Abstand die schlaueste Frage eigentlich dieses Podcasts. Und da ist es ehrlich gesagt so, dass die Bibel jetzt uns keine Ansagen macht, welche Währung wir jetzt nehmen sollen. Ja? Oder dass sie uns irgendwie erklärt, was eine Währung ausmacht, um sie als biblisch zu verstehen. Also das heißt, da gibt es jetzt erstmal gar keinen großen Handlungshinweis eigentlich. Es gibt natürlich, und jetzt bewege ich mich auf ganz dünnes Eis quasi, aber da muss ich, also deswegen jeder, der jetzt zuhört, muss mir wenigstens die nächsten 40 Sekunden noch zuhören. Es gibt die ersten natürlich schon, die Bitcoin und Kryptowährung irgendwie so in Richtung Offenbarung 13 Vers 17 sehen, also ohne dieses Zeichen, dass entweder der Name des Tieres oder das Zahlensymbol seines Namens war, konnte niemand irgendetwas kaufen oder verkaufen. Also die berühmt-berüchtigte Zahl 666, so in Kombination mit Offenbarung 14, 9 bis 10, da gibt es einfach Auslegungen letztlich, dass uns irgendwann ein Chip implantiert wird und nur mit diesem Chip Zahlungen geleistet werden kann. Und in Vers 9 steht dann, wer das Tier und sein Standbild anbetet und sein Zeichen auf der Stirn oder in der Hand annimmt, muss den Wein des Zorns Gottes trinken, der unverdünnt und in göttlichen Kelch des Zorns eingeschenkt wird. So, also genau, somit ist natürlich also so ein bisschen der Grundgedanke irgendwie, oh, da kommen schon wieder so ein paar Offenbarungszeichen quasi auf uns zu. Ich kann mich jetzt für dieses Bild ehrlich gesagt persönlich nicht unglaublich erwärmen lassen. Wir sind auch die Letzten, die hier irgendwelche Verschwörungstheorien irgendwie anheizen wollen. Somit würde ich mich per se distanzieren, muss es aber der Vollständigkeit eben trotzdem erwähnt haben, quasi, was man darüber denken kann. Ich bin persönlich, also ganz ehrlich, Alex, überhaupt kein Fan von Endzeit-Ausrechnerei, sondern ich will mich lieber auf die Ankunft von Jesus freuen und ob das zu Lebzeiten für mich irgendwie erlebbar wird oder erst später, das überlasse ich gerne Gott. Und ich glaube, dass wir einfach uns an die Gebote halten sollen, die Jesus uns einfach mitgegeben hat, die Gott uns mitgegeben hat, anstatt unsere Lebenszeit damit zu beschäftigen, auszurechnen, wann es denn endlich soweit ist.
Ja, Bastian, ich kann da schon so eine gewisse Faszination nachempfinden in diese Richtung. Da sind wir vielleicht mal nicht hundertprozentig einer Meinung. Schon allein aus dem Grund, wenn Jesus sagt, er kennt die Zeichen der Zeit, zu schauen, okay, was könnte in die Richtung Endzeit gehen? Aber ich bin ganz bei dir. In erster Linie freue ich mich auf die Ankunft Jesu, ja, und egal, ob wir jetzt in der Endzeit leben oder sie vielleicht doch noch weiter weg ist, als wir häufig denken, es ändert nichts daran, dass wir einfach ja Jesus im Herzen haben sollen und nach seinen Anweisungen leben sollen, egal ob jetzt Endzeit oder nicht. Voll. Ich glaube, an dem Punkt sind wir uns wieder einig.
Voll.
Aber Basti, in dem Zusammenhang jetzt, wenn wir über Währungen sprechen und Kryptowährungen, würde ich gerne noch mal deinen Lieblingsvers aus dem Hut zaubern. Ja, Prediger 11, Vers 2, wo es heißt, verteile dein Vermögen auf 7 oder 8, denn du weißt nicht, welches Unglück über die Welt hereinbricht. Kann ich hieraus nicht so eine Legitimation schon ableiten, in verschiedene Währungen zu investieren und auch unter anderem in Kryptowährungen, also in Bitcoins?
Richtig gut, Alex. Also da hast du natürlich absolut recht. Ja, die Bibel ermutigt uns zu diversifizieren. Allerdings, glaube ich, muss man einfach aufpassen, was unser Herz hier wirklich motiviert. So, denn ich glaube, wenn wir beispielsweise in unserem Investmentdepot ein breit diversifiziertes Portfolio einfach führen und gleichzeitig auf eine breite Währungsdiversifikation achten, so bekommst du von mir auf jeden Fall 100 Punkte einfach, ne? Und ein großes Ja dafür. Wenn ich jetzt allerdings wieder so ein bisschen motiviert bin von einem ängstlichen Herzen, ja, das irgendwie versucht, die Schäfchen ins Trockene zu bringen von den Folgen der Euro-Krise durch Corona oder was auch immer, was man sich da irgendwie im Hirn zusammenbasteln kann, so, also quasi aus Angst vor dem Zusammenbruch des Währungssystems oder wie auch immer, dann bist du aus meiner Sicht irgendwie nicht ganz mit der biblischen Motivation irgendwie unterwegs. Und es gibt einfach wirklich nicht wenige, die aus Angst oder der Folgen der Corona-Krise wirklich richtig Angst haben, ja. Und ich gehe ehrlich gesagt persönlich nicht davon aus, dass unser Währungssystem irgendwie kollabiert oder was auch immer, ja. Natürlich sollen wir trotzdem diversifizieren, ja, aber nicht aus Angst und auch nicht aus der Motivation irgendwie heraus, jetzt hier irgendwie den geilsten Coup zu leisten. Und ich meine, das muss jeder selbst für sich entscheiden, ob es Gold, Bitcoins oder was auch immer sind, ja. Ich glaube, dass also Währungsdiversifikation vor allem in den Investments an sich sinnvoll machen. Aber ob ich jetzt sage, ich kaufe jetzt Gold oder Bitcoins, das muss jeder für sich prüfen. Ich persönlich bin ja jetzt wenig Fan.
Okay, Basti, danke für die klare Aussage auf jeden Fall. Also Angst als eine Motivation zu sagen, okay, ich investiere jetzt alles oder zumindest den Großteil meines Vermögens in Bitcoins oder Gold, was auch immer, setze auf ein Pferd aus Angst, das ist auf jeden Fall nicht biblisch. Aber es gibt ja noch eine andere Motivation, über die wir vorhin schon kurz gesprochen haben, so in Bitcoins zu investieren. Du hattest vorhin diese Geschichte, ja, wo vielleicht irgendwann mal jemand früh mit Bitcoins eingestiegen ist und nach wenigen Jahren auf einmal super reich war. Und das löst natürlich in manchen einen Impuls aus, auch schnell reich werden zu wollen.
Voll.
Mit Bitcoins.
Voll. Also natürlich, ne? Und irgendwie kommt dann diese Euphorieblase in unser Hirn irgendwie, dass Bitcoins oder der Goldkurs irgendwie ja noch weiter steigen und was weiß ich alles, ne? Und manchmal schreiben wir die Warnung auch einfach in den Wind, Alex, ne? So, und sehen uns selbst schon irgendwie als unglaublich raffinierte Superinvestoren, die ohne große Arbeit viel Vermögen zusammengebracht haben. So. Aber Alex, und das finde ich so schön eigentlich und so spannend irgendwie, diese Motivation ist einfach aus meiner Sicht nicht biblisch. Wenn wir in Sprüche 13, Vers 11 schauen, dann lesen wir, was man mühelos gewinnt, das zerrinnt, was man aber mit der Hand sammelt, das mehret sich. Ich glaube, dass es somit einfach wirklich gefährlich ist, sich irgendwie ja mit dem Herzen so auf dieses, hey, jetzt ich mach mal ein bisschen Bitcoin und dann werde ich richtig reich, Nummer irgendwie einlässt. Denn das kann A, also vielleicht funktioniert's, aber dann steht dir quasi schon quasi gleich im Atemzug quasi drin, hier das zerrinnt. Das ist natürlich doof. Und ich glaube, dass man da wirklich aufpassen muss, was dich einfach motiviert. Was ich aber übrigens super spannend fand, kurze Anmerkung, dieser Vers übrigens, Sprüche 13, Vers 11, war heute Morgen in unserem Bibel-Vers-WhatsApp-Abo quasi auch enthalten. Alle, die dazu noch mehr wissen wollen, die können natürlich gerne über unsere Homepage gehen. Aber das fand ich richtig schön, dass das hat mich bestärkt, diesen Vers heute wirklich auch nochmal rauszuzaubern quasi.
Ja, sehr cool. Und einmal mehr ein herzliches Dankeschön auch an Marius, ja, fürs Raussuchen und Verschicken dieser Verse Tag für Tag. Genau, wenn du auch jeden Morgen so einen Bibelvers, einen Finanzvers aus der Bibel auf dein Handy bekommen möchtest, dann genau, schau einfach auf unsere Homepage oder schick uns eine Nachricht. Wir zeigen dir, wie du das einrichten kannst. Nochmal zurück zu diesem Vers. Also diese Verse verschickt der Marius nicht nur auf Deutsch, sondern man kann sie auch in Englisch abonnieren, wenn man möchte. Und ich fand die Aussage in der englischen Übersetzung, in der NLT, der New Living Translation, die fand ich irgendwie noch passender. Natürlich ein bisschen freier, aber die sagten, Wealth from get-rich-quick-schemes quickly disappears. Wealth from hard work grows over time. Also auf Deutsch vielleicht nochmal, der Reichtum durch schnelle Reichwerdeprogramme verschwindet schnell, aber der Reichtum durch harte Arbeit wächst mit der Hand, mit der Zeit. Also ganz klar, die Bibel warnt davor, dass wir eben nicht auf schnell Reichwerdeprogramme setzen sollen, sondern ja, normale, harte Arbeit mit unserer Hände. Das ist das, was mit der Zeit wächst und Bestand hat.
Voll. Und Lieber Alex, nachdem du ja jetzt meinen Lieblingsvers vorhin auch zitiert hast, muss ich deinen natürlich auch nochmal zitieren, weil der passt eigentlich auch dazu total gut, nämlich in Matthäus 6, 25, beziehungsweise ab 24 lese ich mal kurz: Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben oder wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, was ihr etwas zu essen habt, noch um euer Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Und das Spannende ist irgendwie auch, wenn wir an diese Bitcoin-Währungsinvestitionen und was weiß ich alles nachdenken. So, ich glaube, dass uns die Bibel wirklich ermutigt, einfach zu prüfen, was uns motiviert. Dass wir wirklich fragen, Gott, hey, was motiviert mein Herz? Und ich glaube, wenn wir aus Angst heraus entscheiden oder aus Gier heraus entscheiden, dann warnt uns die Bibel eindrücklichst davor. So, ich glaube, in der Bibel steht nirgends irgendwie, dass es nicht legitim ist, Bitcoins, Gold oder was auch immer für Währungen irgendwie zu halten. Und somit darf das jeder für sich im Frieden irgendwie klären. Aber ich glaube wirklich, dieses Frieden, dieses Nicht-Spekulieren, keine Sicherheit darin finden, ist eine unglaublich wichtige Basis. Und wenn wir da irgendwie geneigt sind, da irgendwie schnell zu reagieren oder irgendwie getriggert sind von, ey, da könnte ich jetzt richtig den dicken Coup leisten. Ich glaube, dann müssen wir aufpassen, dass unser Herz einfach bewahrt bleibt, weil könnte ja auch passieren, dass genau nicht so funktioniert. Ja? Oder auch wenn ich Sicherheit darin sehe, dass die Sicherheit zum Beispiel schwindet oder es andere Lebensbereiche gibt, in denen ich mir eigentlich mehr lieber Sicherheit gewünscht hätte als jetzt in meinem Geld. Ja? Aber das, Alex, das galt schon für alle Investitionen, die wir uns bisher angeschaut haben. Und somit ist quasi mein Fazit, mein Schlusswort, klar, kannst du machen, aber achte einfach wirklich auf deine Motivation und dein Herz bei deinen Investitionen.
Basti, ein tolles Schlusswort, das lasse ich gern so stehen. Achte auf deine Motivation, achte auf dein Herz, egal in was du investierst. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch diese Folge wieder. Schreibt uns gern euer Feedback, lasst uns mitleben, wie es euch geht, was ihr vielleicht auch Erfahrungen selber schon gemacht habt in diesem Bereich. Wir freuen uns einfach, von euch zu hören, mit euch ins Gespräch, in den Austausch zu kommen. Und jetzt wünschen wir euch einfach einen mächtig gesegneten Tag. Macht's gut.
Das war der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcast-Folgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich.